So, schön wieder da zu sein. Zwei Wochen ist her. Gar nicht so lange. Von dem her freue ich mich trotzdem, hier wieder da zu sein. Ich habe euch heute wieder ein Thema mitgebracht von Oh mein Gott. Was haben wir da denn bisher alles gehört? Wir haben bisher gehört von meinem Schöpfer, von meinem Retter. Und heute geht es weiter, wie du schon gesagt hast, mit meinem Beistand. Jetzt müsst ihr euch mal wieder in eure Kindheit zurückversetzen. Stell dir vor, du bist wieder ein Kind, du stehst auf dem Schulhof, du hörst, wie die Leute oder die anderen Kinder lachen, sie spielen, sie gehören irgendwie dazu und du fühlst dich irgendwie in dieser ganzen Menge, bist zwar da, aber fühlst dich irgendwie verloren. Und plötzlich erscheint da jemand. Niemand sieht ihn außer dir. Er steht neben dir. Er hört dir zu, er spricht dir Mut zu. Du nennst ihn deinen unsichtbaren Freund. Vielleicht hast du dir als Kind so jemand ausgedacht und vorgestellt. Ich habe mir das manchmal auch vorgestellt. So, dann hat man jemanden, mit dem man reden kann. Oder du wünschst dir heute vielleicht genau so jemand. Und Jesus spricht in Johannes 16 genau über so einen Beistand. Nur, dass der nicht eingebildet ist in unserem Kopf, sondern dass er real ist. Der Heilige Geist, der unsichtbar um uns herum ist. Bei jedem Einzelnen. Es ist kein Kinderspiel oder keine Kindheitsgeschichte, sondern Gottes Realität. Weil Jesus weiß, wir Menschen und ganz speziell jetzt in diesem Fall auch die Jünger brauchen jemand, wenn er geht. Er braucht keinen sichtbaren, aber er braucht einen wirksamen Freund. Nicht menschlich, aber göttlich. Nicht irgendwo ganz weit weg, sondern ganz nah bei uns. Mein Beistand, darum soll es heute gehen. In Johannes 16, da steht in den Versen 5 bis 15 folgendes. Nun aber gehe ich fort zu dem, der mich gesandt hat. Doch keiner von euch hat mich gefragt, wo ich hingehe. Stattdessen seid ihr traurig. Ich sage euch aber die Wahrheit, es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt von ihrer Sünde und von Gottes Gerechtigkeit und vom Gericht überzeugen. Die Sünde der Welt ist, dass sie nicht an mich glaubt. Die Gerechtigkeit erweist sich darin, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr sehen werdet. Das Gericht bedeutet, dass der Herrscher dieser Welt schon gerichtet ist. Ich hätte euch noch so vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in der ganzen Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Alles, was der Vater hat, gehört mir. Das habe ich gemeint, als ich sagte, dass der Geist euch alles offenbaren wird, was er von mir empfängt. Oh mein Gott, mein Beistand. Ist eigentlich kein Thema für heute. Es ist eher was zu Pfingsten passt. Aber Pfingsten liegt zwar schon ein bisschen zurück, aber doch nur nicht so ganz so lange, finde ich. Aber Pfingsten ist was, wo man irgendwie nicht so ergreifen kann, habe ich manchmal so das Gefühl. Wo ist denn dieser Sturm und wo sind diese Feuerzungen von damals geblieben? Wo ist die Begeisterung des ersten Pfingstfests in Jerusalem? Da ist gefühlt bei vielen gar nicht so viel übrig gewesen. Wie toll war das damals, als plötzlich der Geist kam und die alle erfüllt waren? Wo sie richtig Party gemacht haben. Wo sie völlig begeistert dann gesagt haben, ja, Jesus, Gott, er lebt in mir. Ich muss nach draußen gehen und es weitersagen. Klar, wir haben jetzt davon zwei Feiertage mehr, aber was ist da geblieben? Vielleicht liegt es einfach daran, dass das irgendwie gar nicht so ergreifbar ist, habe ich so dieses Gefühl. Gott, den Vater, den kann man sich gut vorstellen, da wird auch viel gemalt, da werden auch viele Bilder gemacht. Jesus, den haben wir am Kreuz. Aber wie ist das mit dem Heiligen Geist? Der ist irgendwie gar nicht so greifbar. Wie wird er denn in der Bibel dargestellt, der Heilige Geist? Kurze Frage in die Runde. Die Taube, genau. So, die Taube, das wissen wir. Der Heilige Geist, der runterkommt, als Johannes der Täufer Jesus tauft und dann die Stimme schon, dies ist mein geliebter Sohn. Wo dann die Taube auf Jesus kommt und auch Platz nimmt und sagt, hier, jetzt wohnt mein Geist auf ihm. Ist irgendwie so schwierig, weil es kommt jetzt ja auch für uns eine Taube auf den Kopf. Haben wir dann da ein sichtbares Zeichen für uns? Aber ich freue mich immer, wenn ich so weiße Tauben sehe. Gut, sie sind manchmal eine Plage, aber ich freue mich, dass es diese Tauben gibt, weil die mich immer wieder daran erinnern. Ich habe das immer ganz oft verwechselt mit so einem Uhu, weil die machen so gefühlt für mich so die Geräusche wie so ein Uhu. Und in meiner alten Stelle in Oettingen war das richtig toll, am Gemeinschaftshaus, da haben zwei Tauben gewohnt. Und das Tolle ist, die waren sogar noch weiß. Das hat mich daran auch immer wieder dran erinnert. Die weiße Taube, die da wohnt, und dann haben wir dann abends so dieses Geräusch gehört, so dieses für mich wie ein Uhu, dachte ich immer, ja cool, Jesus ist da. Gott ist da, hier mitten unter uns. Und wenn ihr das nächste Mal zum Beispiel eine Taube seht, dann erinnert euch doch einfach daran, hey, Gottes Zusage, Gottes Geist ist hier, überall, ganz sichtbar. Erinnert euch doch daran. Und der Heilige Geist, er ist gekommen, weil Jesus wusste, er muss gehen. Der Beistand ist Gottes Antwort auf unsere Verlassenheit. Jesus bereitet seine Jünger auf seinen Abschied vor, dass er einmal gehen wird. Ich mache euch Mut, mal Johannes 5 zu lesen und die nächsten vier Kapitel. Über vier Kapitel bereitet er seine Jünger darauf vor, dass er gehen wird, aber dass jemand kommt, der für sie da ist. Abschiede sind gar nicht so einfach in unserem Leben. Stellen wir uns doch mal die Situation vor, wir stehen am Bahnhof und da wünscht man sich endlich mal, wie die Bahn so ist, dass sie wirklich zu spät kommt, dass man mehr Zeit hat mit denen, die man gerne verabschiedet, dass man einfach noch mehr Zeit mit ihnen verbringen kann. Aber es gibt auch Abschiede, die fallen einem schwer. Das ist ganz normal, das gehört dazu. Wenn wir gute Freunde besuchen und dann weiß ich, die nächsten zwei Tage wird es für meine Kinder ganz hart, zumindest für einen von meinen Kindern, der jault dann immer so, oh, warum mussten wir jetzt schon wieder gehen? Ich mag doch die so arg. Und dann stehen sie da und winken. Das zerbricht einem schon manchmal das Herz. Oder auch ich, wenn ich zu meinen Diensten gehe, dann stehen so meine Kinder, so wie so die Orgelpfeifen manchmal da und dann will jeder noch eine Umarmung, jeder will noch einen Kuss. Noch ist das Alter da, wo das sie so machen. Das freut mich. Denn, manchmal ist es auch ein bisschen nervig, wo man sagt, so, ja, okay, ich will eigentlich los, aber gut, ich muss noch jeden verabschieden. Aber es ist was Tolles. Das ist ein toller Abschied, weil man weiß, hey, die freuen sich, dass ich auch wiederkomme. Aber es gibt auch Abschiede, die fallen schwer. Wenn man jemanden gehen lassen muss, wenn man einen geliebten Menschen verabschieden muss, weil er gerade den letzten Weg geht, ist nicht so einfach. Aber man weiß, man freut sich, wenn man weiß, er war mit Jesus unterwegs. So hat es mich auch ganz arg gefreut, als ich mich von meiner Mutter noch verabschieden durfte, weil die ist 2019 an Krebs gestorben. Da wusste ich, wir bereiten uns auch darauf vor, wie Jesus seine Jünger auf den Abschied vorbereitet. So haben wir uns als Familie auch darauf vorbereiten können, dass jemand geht, ein geliebter Mensch. Und das mich hat sie einfach gefreut, dass sie dann auch gesagt hat, hey Sebastian, du brauchst nicht traurig sein. Klar, es ist schwer, dass ich gehe, aber ich werde nur umziehen, hat sie gesagt. Ich werde nur umziehen in ein neues Zuhause. Ich werde zu Jesus gehen. Und das ist einfach was Tolles, was mich freut, weil ich weiß, hey, ich werde meine Mutter wiedersehen, sie ist nur umgezogen. Aber umso härter ist es, wenn Leute das nicht sagen können. Wenn man nicht weiß, was ist mit dem Menschen, der geht und ich nicht weiß, ob er mit Jesus gelebt hat oder nicht. Werde ich ihn wiedersehen oder nicht? Das sind so Abschiede, die fallen auch mir schwer, wo ich nicht so genau weiß, hey, was passiert da jetzt eigentlich mit diesem Menschen? Ist er jetzt bei Jesus oder nicht? Oder auch ein Abschied, der von jetzt auf nachher kommt, wo ein Unglück passiert, wo man plötzlich aus dem Weg gerissen wird. Und wie gehe ich dann damit um? Und da freue ich mich, dass trotzdem auch der Beistand da ist, der mir da helfen kann, mit der Situation zurechtzukommen. Ich hatte auch einen Studienkollegen, lieben Zell, ich weiß gar nicht, ob ich es mal erzählt habe, aber da, der hat sich einfach das Leben genommen im Auslandeinsatz. Der war von jetzt auf nachher weg und das war schon hart. Und da war ich aber froh, dass wir uns als Studien- und Lebensgemeinschaft hatten, aber dass auch Gott seinen Beistand geschickt hat, der uns in diesen Momenten begleitet hat, der uns getröstet hat, dieser griechische Paraklet, wie es heißt, der Tröster, der Beistand, der zu uns kommt. Und er hilft uns, immer wieder mit verschiedenen Situationen zurechtzukommen. Jesus musste gehen, damit dieser Beistand da sein kann. Weil Jesus konnte nur punktuell an einem Ort sein und das wusste er, das kann ich nicht für jeden Menschen tun. Deswegen kommt der Heilige Geist, der weltweit überall zu jedem Zeit und bei jedem persönlich sein kann. Der kann es bei dir beim Andi sein, der kann es bei mir sein, bei jedem, wo er hier sitzt, ist er jetzt direkt da. Und das ist einfach das Tolle. Und Luther hat es mal so gesagt, mein Abschied ist euch viel besser als mein Bleiben. Denn wenn ich bleibe, so habt ihr nicht mehr an mir als einen natürlichen Trost, leiblichen Schutz und äußerliche Freundschaft. Was ist euch damit geholfen? Wenn ich aber von euch zum Vater hingehe, so werdet und sollt ihr geistlichen Trost, ewigen Schutz und Freude durch den Heiligen Geist an mir haben. Und das ist einfach wunderbar, dass jeder von uns diesen Tröster und diesen Beistand haben darf. Aber was macht denn jetzt dieser Beistand in unserem Leben? In diesem Text werden drei Sachen genannt. Sünde aufdecken, Gerechtigkeit erkennen und das Gericht zeigen. Und natürlich geht es noch ganz viel mehr, was der Heilige Geist in uns tut, aber ich möchte mich jetzt einfach mal auf diese drei Sachen konzentrieren. Das Erste, was er tut, es ist Sünde aufdecken. Der Heilige Geist kommt in uns und er möchte uns zeigen, hey, wie lebst du eigentlich dein Leben? Was ist gut? Was ist schlecht? Und das ist das Tolle, finde ich, wie er das macht. Wie so ein Tröster, der den Arm um mich legt und dann sagt er, hey Sebastian, du hast da Fehler in deinem Leben. Wollen wir die gemeinsam angehen? Wollen wir gemeinsam daran arbeiten? Und da muss ich auch immer wieder ganz viel lernen. Ich als Vater weiß das, wie das ist, wenn man seine Kinder hat und die Fehler machen. Da muss ich mich auch immer wieder bremsen, weil dann denke ich mir, du hast jetzt zwei Möglichkeiten zu reagieren. Du kannst jetzt richtig draufhauen und sagen, wie scheiße das war, wie bescheuert die eigentlich sind, warum macht ihr sowas? Aber was ist damit geholfen? Nichts. Manchmal habe ich diese emotionalen Ausraster, passiert. Aber eigentlich müssen wir es anders machen, genau wie der Heilige Geist, der so den Arm um uns legt und sagt, hey, Sohnemann, das war jetzt nicht gut, was du gemacht hast. Wollen wir irgendwie gucken, dass wir das nächste Mal anders gestalten? Wie kann man denn das nächste Mal anders reagieren? Sollen wir es zusammen probieren? Das ist eigentlich diese Wunschvorstellung, die Vorstellung, wie man damit umgeht, mit Fehlern. Daher würde ich viel gerne, wenn wir dann an mir arbeiten und dann passieren weniger Fehler. Und wie froh bin ich, dass wir nachher auch das Abendmahl feiern, wo Jesus sozusagen uns diesen geistlichen Arm um uns legt und sagt, hey, du hast Fehler in deinem Leben, aber wir wollen zusammen versuchen, dass diese Fehler nicht mehr passieren. Nimm jetzt doch das Abendmahl und dann versuch das nächste Mal nicht mehr auf diese Sünde hereinzufallen. Und der Heilige Geist, der möchte dich dabei unterstützen. Bei jedem wirkt der so ein bisschen anders. Bei mir ist oft so ein Bauchgefühl, wo ich dann mir denke, mache ich das jetzt oder mache ich es nicht? Und dann auf diese Stimme zu hören und zu wissen, hey ja, danke Heiliger Geist, dass du mir geholfen hast, jetzt da zu widerstehen. Nochmal an die Erinnerung von letztem Mal mit dem Haken, hey, was lasse ich festmachen in mir? Lasse ich jetzt diese Sünde sich bei mir anhaften oder nicht? Und der Heilige Geist, der Beistand, er möchte mir da helfen. Und das Zweite, was er ist, Gottes Gerechtigkeit erkennen. Weil Gottes Gerechtigkeit sieht ganz anders aus als unsere Gerechtigkeit. Wir wollen immer gucken, dass alles gleich ist, dass wir ja nicht bevorurteilt werden oder bevormundet werden. Meine Kinder, das sieht man bei Kindern immer so wunderbar. Hey, wenn einer ein bisschen weniger kriegt, oh, das ist dann schwierig. Bei uns gibt es sonntags immer Nutella. Wehe, der andere nimmt zuerst Nutella. Oh, und wehe, der nimmt zu viel Nutella. Bei uns gibt es immer die Sache, zweimal gibt es Nutella auf dem Brot und dann nicht mehr. Wehe, jemand noch ein drittes Mal. Oder wehe, er hat zu wenig genommen. Und das ist so unsere Gerechtigkeitsempfinden, dass man ja nicht zu wenig kriegt vom anderen. Herr, aber Gottes Gerechtigkeit sieht ganz anders aus. Eigentlich wäre das, für die Fehler, die wir tun, müssten wir eigentlich sterben. Aber diese Fehler bezahlt jemand anders für uns. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Er schickt seinen geliebten Sohn zu uns, dass er für meine Fehler stirbt. Dass wir nicht für das gerade stehen müssen, was wir falsch machen. Sondern Gottes Gerechtigkeit ist, jemand anderes stirbt für meine Schuld. Können wir das immer wieder nachvollziehen? Wie wunderbar das ist, dass jemand anders meine Schuld auf sich nimmt, was aber überhaupt nicht gerecht ist in unseren Augen. Wie wenn ich jetzt für eine Schuld von jemand anderen verurteilt werde. Ist ja gar nicht gerecht. Wer würde denn heute auf dieser Welt so agieren? Wenn die Gerichte so agieren würden, wäre ja schlimm. Wenn Unschuldige ins Gefängnis müssten oder eine Strafe zahlen müssten. Wir müssen für unsere Fehler gerade stehen. Aber bei Gott sieht es ganz anders aus. Wann hast du das zuletzt mal so nachgedacht? Das macht auch was mit uns, wie wir mit Fehlern von anderen umgehen. Können wir nicht diese Gerechtigkeit auch trotzdem auf unseren Alltag umsetzen? Wenn wir ungerecht behandelt werden, können wir uns daran erinnern, wie gehen wir jetzt damit um? Möchte ich unbedingt auf alles die gleiche Gerechtigkeit, dass der andere dann auch dafür bezahlt? Kann ich nicht dann auch sagen, hey, ich habe so viel Liebe empfangen, es hat mich zwar verletzt, aber ich möchte dir vergeben. Du musst nicht gleich wieder zurückgeben. Das ist auch ein Zeichen, wie gehe ich damit um? Wie zeige ich anderen, dass Jesus in mir lebt? Gerade diese Gerechtigkeit, wo ich dann anders weitergeben kann, dass ich nicht Auge um Auge, Zahn um Zahn wiedergebe, sondern dass ich mit Gottes Liebe handle und sage, hey, ja, ich weiß, es ist scheiße passiert gerade, es ist nicht toll, ich fühle mich auch verletzt. Hey, komm, aber wir versuchen neu anfangen. Das braucht Zeit, klappt nicht von jetzt auf nachher, aber gerade da möchte auch der Beistand dir helfen, anders zu reagieren, wenn du verletzt wurdest oder wenn du ungerecht behandelt wurdest. Und das Dritte, was er uns zeigt, ist, dass wir das Gericht sehen. Dass wir sehen, was passiert, wenn wir nicht mit Jesus unterwegs sind. Er zeigt uns ganz klar, hey, wenn du nicht mit mir unterwegs bist, wenn du nicht mit Gott unterwegs bist, dann wird dein Leben mit dem Tod enden. Dann wirst du nicht bei Gott sein. Dein Leben ist vorbei. Und das ist ganz schön hart. Als ich letzten Sonntag, vor 2 Wochen ja hier war, bin ich auch noch nach Bodenlanden gegangen. Und in Bodenlanden hat der Heinz Mack gepredigt. Und er hat gesagt, er wusste nicht, ob er kommen konnte. Er ist jetzt schon 77 Jahre alt. Und 3 Wochen vorher hat er so Herzprobleme gehabt, dass er ins Krankenhaus musste. Und er wusste gar nicht, warum muss ich jetzt ins Krankenhaus? Das kann doch nicht sein. Ich habe doch jetzt hier noch meine Predigtdienste, die will ich doch gerne noch machen. Und dann hat er gesagt, er hat einen Mann bei sich im Zimmer gehabt. Und da hat er auch, er war ehemaliger Bangladesch-Missionar, und er hat zu sich gesagt, hey, boah, komm, rede mit dem Menschen. Und es hat auch ihn eine Überwindung gekostet, mit ihm zu reden, ein ehemaliger Missionar. Und das finde ich das Spannende. Egal, wer wir sind, ob wir schon frisch im Glauben sind oder schon ganz lang, es ist immer wieder eine Überwindung, von Jesus zu reden. Aber er hat gesagt, der Geist hat ihm geholfen, damit er jetzt mit diesem Menschen redet. Weil er hat zu ihm gesagt, hey, darf ich für dich beten? Und der Mann, der war so völlig überrascht, ja, bete. Und dann am zweiten Tag hat er ihn auch nochmal gefragt, darf ich nochmal für dich beten? Und dann kam schon aus der Pistole geschossen, ja, bete für mich. Und dann am dritten Tag, dann hat er sogar ihn gefragt, gell, Heinz, du betest noch. Und das ist wie wenn die Leute darauf warten, zu beten, dass man mit ihnen den Glauben teilt. Und deswegen hat er auch gesagt, Krankenhaus ist das beste Missionsfeld. Die Leute können nicht weglaufen. Man kann mit denen reden. Und die Leute warten irgendwie auch drauf, weil man irgendwie da merkt, hey, die brauchen mehr als nur diese menschliche, medizinische Unterstützung. Und da hat auch mal eine Krankenschwester gesagt, der eine da völlig verzweifelt, dann hat sie gesagt, ich glaube, sie brauchen jetzt göttlichen Beistand in dieser Situation. Wunderbar, Krankenhaus, perfektes Missionsfeld. Ich gehe auch immer gern zu Leuten ins Krankenhaus, wenn ich es mitkriege, weil dann kann ich mir für die Leute beten und die, wo daneben dabei sind. Von dem her, wenn ihr mal ins Krankenhaus kommt, ruft Miriam an oder irgendjemanden, die kommen dann zu euch und die kann dann für euch beten. So kann man auch ein gutes Zeugnis sein in der Umwelt, vom ganz Normalen. Und was ich jetzt eigentlich damit sagen will, ist, hey, er hat jetzt einen Geschmack gekriegt, was es heißt, im Glauben zu stehen. Weil er hat ein paar Tage, nachdem sie aus dem Krankenhaus waren, einen Anruf von der Frau gekriegt, von dem Mann, und hat gesagt, Heinz, mein Mann ist gestorben. Und so konnte er ihm jetzt noch vom Evangelium erzählen. Von diesem Gericht, hey, was wartet da eigentlich auf mich? Und hat Heinz gewusst, jetzt weiß er, warum er ins Krankenhaus musste mit dem Herzproblem. Jetzt hat er nämlich gar keine mehr, wie wenn nichts gewesen war. Weil er diesem Menschen begegnet ist und konnte ihm noch von Jesus erzählen. Und der Beistand hat ihm da geholfen, mutig voranzugehen und von ihm zu bezeugen. Für mich ist auch die Frage, wie gehen wir mit unserer Umwelt um, mit den Menschen? Erzählen wir ihnen auch, dass es ein Aus gibt, dass da ein Gericht auf uns wartet? Ja, es wartet ein Gericht auf uns. Für das, was wir gemacht haben, müssen wir bezahlen. Aber wir haben den Unterschied mit Jesus, der uns in diesem Gericht beisteht und sagt, Sebastian, du hast richtig viel Müll gemacht, du musst nicht dafür gerade stehen, du warst mit mir unterwegs, deswegen übernehme ich die Schuld. Da kommt dann Gottes Gerechtigkeit wieder raus. Ich übernehme diese Schuld. Aber du lebst in einer Zeit, in der das nicht so einfach ist, mit diesem Schuld, mit diesen Fehlern umzugehen. Weil es heißt ja auch im Text, ich muss mal kurz zurück, das Gericht bedeutet, dass der Herrscher dieser Welt schon gerichtet ist. Das ist das Wunderbare. Jesus, als er am Kreuz gestorben ist, hat er den Teufel schon besiegt. Er hat ihm die Macht genommen über uns, dass wir endgültig sterben. Aber noch nicht so weit, dass er vollkommen besiegt ist. Das kommt erst mit dem zweiten Wiederkommen von Jesus. Aber der Teufel, er schlägt halt noch um sich, wo wir immer wieder dann Dinge tun, die Gott nicht gefallen. Er zuckt sozusagen noch und stürzt uns damit manchmal ins Unglück und hilft und macht uns Dinge, und andersrum gesagt, er lässt uns Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht tun wollen. Aber wir dürfen uns immer wieder daran erinnern. Und das hilft uns der Beistand auch immer wieder, der uns sagt, Jesus hat dem Tod, dem Teufel, die Macht genommen. Er hat ihn schon besiegt. Aber wir leben halt noch in einer gefallenen Welt, wo der Teufel dennoch ein bisschen Macht hat. Aber nicht so, dass wir endgültig sterben werden, weil ihm schon die Macht genommen ist. Jesus hat dem Tod die Macht genommen am Kreuz, damals und auch heute noch. Und deswegen freue ich mich auch wieder, dass wir Abendmahl feiern, wo wir uns genau daran erinnern können, Jesus hat gesiegt. Aber wir dürfen immer wieder neu unsere Schuld zu ihm bringen. Genau das wollen wir jetzt auch tun. Diese drei Dinge, Sünde, Gerechtigkeit und Gericht, das mutet uns der Beistand zu. Aber wir sind nicht allein. Er zeigt uns, dass wir Jesus persönlich brauchen, um einmal bei Gott sein zu können. Und jetzt sage ich es, wie es im Text steht. Ich hätte noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Weil wir es jetzt einfach auch noch verarbeiten müssen. Und es gibt noch so viel mehr, was der Heilige Geist uns tun und uns unterstützt. Aber es lasst uns daran erinnern im Abendmahl. Er ist für uns gekommen, weil wir Fehler haben. Seine Gerechtigkeit sieht anders aus. Und wir brauchen keine Angst vor dem Gericht zu haben. Amen.